Talk mit Thies.
Wir nutzen den Sommer, um mit einem unserer besten Schwimmer aller Zeiten zu sprechen. Thomas Lurz vom SV 05 Würzburg war der beste Freiwasserschwimmer der Welt. 12 Weltmeistertitel, 2 olympische Medaillen. Die silberne in London beim 10-Kilometer-Marathon-Schwimmen war überhaupt die einzige für die deutschen Schwimmer damals in London. Wir hören gleich, wie schmerzhaft 25 Kilometer Schwimmen sind, was einem auf dem offenen Meer alles entgegenkommt und warum er nie einen freien Tag wollte, nicht mal an Weihnachten. Hallo nach Würzburg.
Hallo zurück.
So, zum Glück ist das Wetter ganz gut. Sie mussten nicht her schwimmen.
Nee, das hat ganz gepasst. Also ich musste nicht im Main ins Studio schwimmen. Hatte ich Glück.
Wann waren Sie das letzte Mal im Wasser?
Heute früh um 6 Uhr.
Um 6 Uhr? Ja. Sie haben aber auch wirklich dieses hart mit sich sein, das haben Sie aber auch wirklich selbst jetzt ins Berufsleben mit rübergezogen, ne?
Ich glaube, dass das auch in dem Sport eine sehr, sehr gute Lektion war, das sich anzutrainieren. Ich mache immer noch jeden Morgen von 6 bis um 7 eine Stunde Sport, meistens natürlich schwimmen, aber ab und zu gehe ich mal laufen, wenn ich die Schnauze voll habe, ins Wasser zu springen. Aber das möchte ich auch beibehalten. Grund ist, einfach eine körperliche Fitness zu erhalten. Und auch, wie Sie sagen, ein bisschen Selbstdisziplin und frühest nicht ewig lang im Bett liegen zu bleiben, das schadet grundsätzlich nicht, auch einfach fit zu bleiben.
Das wäre jetzt aber auch ganz interessant, mal zu erfahren. Also es wäre nicht schön, aber interessant, wenn Sie jetzt keinen Sport mehr machen würden, jeden Morgen um 6, sondern vielleicht nur noch so 1-2 Mal, mal so ein bisschen. Was würde mit Ihrem Körper passieren?
Ja, der zerfällt.
So weit gehen Sie schon?
Der zerfällt? Ja. Also ich würde mit Sicherheit relativ schnell viel zunehmen, oder es sei denn, ich sag okay, ich esse einfach nicht mehr so viel oder / fast gar nichts mehr. Ja. Aber das ist schon, da muss ich auch ehrlich sagen, ich möchte mich schon noch im Spiegel anschauen können und es muss, also ich brauche kein Sixpack, um Gottes Willen, aber...
Aber das haben Sie ja sowieso, also ich meine, das geht ja kaum noch weg.
Ja, doch schon, das geht ganz schnell, das geht wirklich schnell. Aber einfach, ich fühle mich auch wohler, ist tatsächlich so. Also wenn ich mich bewege, jetzt unabhängig, ich habe ja keine Ambitionen, da früh um 6 schnell zu schwimmen, sondern da geht es wirklich einfach nur darum, sich zu bewegen. Ich fühle mich einfach viel wohler und kann den ganzen Tag ganz anders beginnen. Und wenn ich das 1-2 Tage nicht mache, wird die Laune schlechter und ich fühle mich einfach nicht gut.
Und Sie dürfen weiterhin so viel Schokolade essen, wie Sie wollen.
Genau, das ist der zweite Grund. Also ich wusste am Anfang, entweder mache ich keinen Sport mehr und höre das Essen auf. Das wollte ich nicht, weil Essen ist, finde ich, eine ganz wichtige, schöne Sache. Und wenn du ab und zu mal einen Käsekuchen und Schokolade oder ein Eis im Sommer essen willst, musst du dich natürlich auch bewegen. Und daher dachte ich mir, okay, dann bleib lieber dabei, schwimmen oder lauf frühst eine Stunde. Eine Stunde ist machbar, von 24 Stunden am Tag eine, das ist gar nichts. Dafür kann ich auch weiterhin den Käsekuchen essen, ohne schlechten Gewissen zu haben und man sich trotzdem noch vernünftig im Spiegel anschauen kann.
War es bei Ihnen denn auch so in der Zeit, als Sie dann die 25 Kilometer geschwommen sind, dass Sie geradezu diese Kalorien auch wirklich in sich reinpumpen mussten?
Absolut. Vor allen Dingen jetzt beim Wettkampf, klar, aber auch in den hohen Trainingsphasen, wenn man so 110, 120 Kilometer in der Woche trainiert, ist ganz wichtig die hohe Kalorienzufuhr. Also das ist wirklich so, dass man dann schon sagen kann, ich esse 3 Käsekuchen oder ich gehe nochmal zu McDonald's oder egal wohin, einfach um die Kalorien zu decken. Das ist wichtig.
Denn das war ein Bild, das mich wirklich zutiefst beeindruckt hatte. Ich hatte, das war vor, glaube ich, 2 Jahren, die Hana Twins, ne, die beiden Läufer, die Zwillinge, hatte ich hier im Studio. Und sie betraten dieses Studio und hatten jeweils Teller mit Kuchen links und rechts. Ja. Und dann gesagt, ja, wir müssen essen. Und ich muss jeden Abend eine Tafel Schokolade essen. Also das kennen Sie.
Ja, ja, das ist im Ausdauersport, vor allen Dingen in den Trainingsphasen, sonst nimmt sich der Körper die Energie aus dem Muskel und das ist ganz schlecht. Dann wird das Training auch einfach kontraproduktiv. Das ist das Schöne, wenn man 20 Kilometer am Tag schwimmt, dann kann man auch mal sagen, natürlich ist gesunde Ernährung wichtig, ganz klar, aber wenn dann man Hunger hat auf eine Tafel Schokolade, kann man die auch mal essen. Also nicht jeden Tag, aber ja, der Körper verbrennt es halt einfach.
Gab es für Sie damals in der aktiven Zeit so etwas wie ein Schlüsselerlebnis, bei dem Sie wirklich erkannt haben irgendwie, das ist der Grund, warum ich so erfolgreich bin. Das ist das kleine bisschen, was mich besser macht als andere.
Tatsächlich ja, ich war in Jugendjahren nie wirklich, also ich war nicht schlecht, aber ich war nie deutscher Jugendmeister beispielsweise. Ich war immer Vierter in meiner Altersklasse, habe aber jedes Jahr versucht, wieder eine Medaille zu gewinnen, es hat nie geklappt. Und dann wurde ich das erste Mal deutscher Meister tatsächlich in der offenen Klasse. Damals war ich 6. Schnellster in Deutschland und hatte an diesem Tag das Glück, dass alle fünf vor mir krank waren und ich das erste Mal Deutscher Meister wurde mit einer Zeit, die war eigentlich so schlecht, dass niemals jemand mehr Deutscher Meister wurde. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das war ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, du wirst immer belohnt für die harte Arbeit, die du gemacht hast. Ich habe 6 Jahre lang war ich immer Vierter im Jugendbereich. Das ist eine lange Zeit. Aber ich habe nie aufgegeben und das war für mich schon ein Grund, wo ich gemerkt habe, oder ein Ereignis, du musst einfach am Ball bleiben. Das wäre einfach, wenn ich heute trainiere und morgen die Goldmedaille abholen kann. Mhm. Oder wenn ich abnehmen will und heute nichts esse und morgen habe ich 10 Kilo runter. Das ist einfach, so ist es nicht. Und das war für mich tatsächlich das Schlüsselerlebnis.
Zum Glück sind Sie ja belohnt worden letztendlich mit diesen vielen Medaillen. Aber was wäre gewesen, Sie hätten all diese Arbeit, Schweiß und Tränen investiert und es wäre nie ein Weltmeistertitel rausgekommen und nie eine Medaille?
Also ich glaube tatsächlich, wenn ich den gleichen Arbeitsaufwand betrieben hätte, wie ich ihn letztendlich gemacht habe, ob jetzt, es wäre irgendwas Positives rausgekommen. Jetzt sage ich mal, ob 12 WM-Titel, sei mal dahingestellt, wenn man eine andere Sportart nimmt. Aber ich bin mir todsicher erfolgreich gewesen. Okay. Also, weil das Training und die harte Arbeit wird immer belohnt, egal was man macht. Ob das jetzt in 12 Medaillen rausspringt oder 4 oder 2, sei jetzt mal dahingestellt. Aber mit diesem Trainingsaufwand, den ich betrieben habe, wäre ich sicherlich nicht schlecht gewesen, sagen wir es mal so. Von daher ist das Wort hätte, ist immer so eine Sache, hätte ich letzte Woche im Lotto alles richtig getippt, ja, interessiert. Ich sage immer, es gibt Gründe und Ergebnisse, alles was erzählt sind die Ergebnisse und sie beruhen eigentlich immer auf harter Arbeit.
Ja. Ja, dieses hätte, ne? Oder wäre. Wären Sie Weihnachten 2000 nicht im Schwimmbecken gewesen? Wer weiß, was dann geworden wäre.
Genau, richtig. Genau.
Ja, Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie wirklich gnadenlos diese Selbstdisziplin auch zelebriert haben, dass Sie sich wirklich reingebissen haben. Sie haben sich überwunden und dann echt wirklich auch an Weihnachten. Ne? Es gab im Prinzip keine freien Tage für Sie.
Genau, richtig. Weil ich mir immer gesagt habe, wenn ich an Weihnachten trainiere, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer meiner Konkurrenten auf der Welt heute nicht trainiert. Aber ich trainiere. Jetzt sagen Sie, okay, die eine Trainingseinheit an Heiligabend ist ja völlig egal. Dem Muskel macht das keinen Unterschied, haben Sie auch komplett recht. Aber im Kopf, die mentale Stärke, wenn ich weiß, dass ich alles dafür getan habe und vielleicht einer der Konkurrenten nicht alles dafür getan hat, dann habe ich aber die mentale Härte und Stärke im Wettkampf und freue mich drauf, auf die Herausforderung, die anzugehen und es bestmöglichst rauszuholen. Wenn dann einer besser ist, muss man sportlich fair sein und sagen, mach's einfach besser. Aber das tatsächlich kann auch Spaß machen, obwohl man am Anfang nicht immer Lust auf Training hat. Ich hatte die meisten Trainingseinheiten hatte ich jetzt keine Lust, aber die Sache an sich, die dahinter steckt, wenn du immer weißt, dass du einen Ticken besser geworden bist, wenn du heute trainiert hast, macht schon Spaß und man wächst da auch rein, das muss man auch sagen. Ne? Also es war Stück für Stück, wächst man da rein und dann wird es einfach zur Gewohnheit und das kann auch Spaß machen, tatsächlich.
Sie kennen ja Frankie Stäbler, unseren Ringer, kennen Sie natürlich. Der hat nämlich neulich genau das erzählt, er hatte so viele Tage, wo er auch wirklich dann mal passen wollte und gesagt hatte, heute geht's mir körperlich schlecht, heute möchte ich nicht. Und der Trainer hat gesagt, nein, es sind genau diese Tage, an denen du nicht kannst, wenn du an denen trainierst, das sind diese 0,4%, die dich besser machen als alle anderen. Es sind die schlechten Tage, an denen du das leistest und nicht die guten.
Absolut, so ist es.
Gleiche Schule.
Absolut, ich kenne Frank persönlich auch ganz gut und verfolge auch seine Karriere und hoffe, dass er auch nächstes Jahr in Tokio da wieder zu schlecht ist. Ja. Extrem erfolgreich, aber Sie haben komplett recht. Die Trainingstage, an denen man nicht kann, sind die, die dich zum Champion machen. Nicht die, die sowieso laufen, weil das kann im Prinzip jeder.
Also, man merkt schon, Sie haben wirklich viele Gegner besiegt, aber noch häufiger haben Sie sich selbst besiegt, ne?
Genau. Und darum geht es eigentlich. Ich sage immer, wenn ich in der Lage bin, mich selbst zu besiegen, erst dann kann ich andere besiegen. Und im Prinzip ist es jeden Tag ein Kampf gegen sich selbst und nicht gegen die Gegner. Und wenn man den jeden Tag gewinnt gegen sich selbst, seine eigene Person, dann ist man irgendwann auch fit und bereit, gegen andere anzutreten.
Ihr eigener Bruder hat Sie auch trainiert, ne?
Genau.
Also sag mal, welche Rolle hat der gespielt?
Na, natürlich eine riesengroße. Erstmal als großer Bruder war er für mich als kleiner Junge schon immer ein Vorbild. Das war eigentlich der talentiertere Schwimmer von uns beiden. Der war Jugend-Europameisterschaften, auch Vize-Europameister war. Das war ich alles im Jugendbereich nicht. Also er hat mich da schon stark beeinflusst. Und später als Trainer war er natürlich auch eine Person, die ein Freak war. Der wusste genau, wie viel Zehntel mit Durchgangszeiten auf dem Hundertstel genau bei mir. Wir waren ein sehr, sehr gutes Team und davon haben wir natürlich profitiert.
Und warum hat der nicht die große Karriere von den beiden Brüdern gemacht?
Er war tatsächlich, auch wenn Sie den fragen, einfach talentierter. Ja. Aber im Kopf war es immer so, dass er gesagt hat, manchmal fehlen ihm die letzten 0,01%, um sich da durchzusetzen. Er hatte dann auch die Wahl zwischen Beruf und sportlicher Laufbahn. Und er hat eigentlich schon immer die Trainerkarriere war eigentlich seins, weil er wusste als kleines Kind alle Weltrekorde im Schwimmen, in der Leichtathletik, der konnte Durchgangszeiten hochrechnen, multiplizieren, der wusste genau, wo die, das waren schon Fähigkeiten, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht hatte.
Und der ist wahrscheinlich nie mit Autoreifen durch Schwimmbecken geschwommen.
Ja, das auch in Jugendjahren natürlich auch. Also auch. Er kennt auch den Leistungssport natürlich, wenn man im Jugendbereich in der Jugend-Europameisterschaft schon, er war auch bei offenen Klassen, Europameisterschaften und so, ich glaube mal Sechster.
Ja.
Also er kennt es schon auch, ja.
Was waren, sage ich mal, die Trainingsmethoden, die Sie für sich auch erfunden haben?
Na gut, ich meine, der menschliche Körper ist ziemlich erforscht. Man kann jetzt wenig in Anführungszeichen erfinden und danach glauben, du hast jetzt den Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg ist wieder die Kontinuierlichkeit. Das war vielleicht meine Trainingsmethode, war immer zu sagen, ich will jeden Tag ein bisschen besser werden und auch an Sonntagen, wenn trainingsfrei ist. Mhm. Da muss ich arbeiten. Aber natürlich hatten wir bestimmte Aufgaben und Serien, sei es mit, wie Sie auch gesagt haben, mit Autoreifen und T-Shirt zugleich zu schwimmen. So eine Doppelbelastung, dass du also die Arme tatsächlich nicht rausbringst. Und was ich auch sehr viel gemacht habe, was andere nicht machen, ich bin sehr viel Schmetterling im Training auch geschwommen.
Ja.
Lange Strecken Schmetterling, also 1000, 2000, 3000 Meter Schmetterling am Stück. Das hatten tatsächlich die anderen Freistilschwimmer nicht so gemacht. Und ich habe mir immer gesagt, okay, wenn ich auf 3000 Schmetterling schnell schwimmen kann, dann kann ich es im Freistil schon längst, weil das eigentlich theoretisch auch einfacher ist.
Mhm.
Und das hat auch immer so ein bisschen, Schmetterlingsschwimmen ist jetzt ja auch nicht, schon auch anstrengend, vor allen Dingen, wenn man es so lang macht und die Arme irgendwann wehtun. Das war für mich auch in Anführungszeichen immer so ein bisschen Charakterschulung, sich da durchzukämpfen, weil wenn ich es in Schmetterling geschafft habe, dann war es in Grauen locker.
Wissen Sie heute noch, wie sehr 25 Kilometer Schwimmen wehtun? Wissen Sie das heute
also,
noch?
Also ich fühle es jetzt im Arm nicht mehr, aber ich kann mich noch genau erinnern, wie ich damals in Barcelona ausgestiegen bin und gesagt habe, das mache ich nie mehr. Da braucht man echt einen Sprung in der Schüssel, also wie man so eine Strecke schwimmen kann, das hat nichts mehr mit normalem Menschenverstand zu tun. Das habe ich nicht vergessen. Also ich habe nicht vergessen zwischendurch, dass ich an nichts mehr geglaubt habe und dass ich im tiefsten Tal der Tränen angekommen bin.
Ja.
Das habe ich nicht vergessen. Und also 25 Kilometer schwimmen ist jetzt nicht so ein schönes Geschenk gewesen.
Aber warum haben Sie das nicht vergessen? Frauen vergessen die Schmerzen der Geburt immer sofort wieder.
Ja, eine Frau ist auch härter im Nehmen als ein Mann generell. Also die können das besser und liegt natürlich auch in der Natur. Aber die 25 Kilometer schwimmen, also das war tatsächlich das Erlebnis. Er hat sich schon eingebrannt, ja.
Das war 2013, ne? In Barcelona. Da waren Sie ja auch der erste Schwimmer, der Gold über alle vier Freiwasserdistanzen geholt hat.
Genau.
Und dann noch die 25 Kilometer, auch zum ersten Mal geschwommen damals, glaube ich.
Genau, oder? Zum ersten und zum letzten. So hatte ich mir das tatsächlich auch vorgenommen.
Es war wirklich das letzte Mal sogar.
Genau. Weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt bist du Weltmeister geworden. Das ist ja in Anführungszeichen keine olympische Distanz. Also mehr kannst du nicht gewinnen. Und nochmal das sich anzutun, ist schwierig. Und ich muss auch dazu sagen, ich war damals auch in einem Alter, wo ich wusste, jetzt, dass es eigentlich vorbei ist, weil ja, naturbedingt ist es im Leistungssport natürlich so, dass du irgendwann, ist es halt einfach Schluss.
Es war die Rede damals von offenen Wunden im Salzwasser.
Ja, das war richtig. Ich hatte damals, da ich alle vier Strecken geschwommen bin, einen Fehler gemacht. Man macht immer Fehler, trotz der vielen Jahre Erfahrung. Ich habe beim ersten Rennen auf 5 Kilometer mich da nicht richtig eingeschmiert. Wir sind ja damals mit dem Rennanzug und so geschwommen und hatte dadurch dann so starke Scheuerwunden. Und im Salzwasser ist es natürlich so, dass das nicht heilt innerhalb von 2-3 Tagen. Und das war tatsächlich ein Thema, ja.
Sie haben ja auch oft gesagt, es ist gar nicht so das Schwimmen selbst, das Ihnen so Spaß macht, aber das Gewinnen, das treibt einen an. Wo holen Sie sich denn jetzt heutzutage die Adrenalinschübe?
Ja, absolut. Das war damals genau der Motivationsgrund. Und heute ist es natürlich, logisch sucht man sich im Beruf neue Ziele und versucht da seine Themen durchzubringen und erfolgreich zu sein. Macht mir auch Spaß. Das ist auch so mein Antrieb. Habe ja danach, als ich aufgehört habe mit dem Leistungssport, dann gleich ein Part-Time-MBA nachgemacht und mich da noch mal mit einem zweiten Studiengang qualifiziert.
Mhm.
Und habe da auch so meine Linie, die ich Stück für Stück durchgehe, wie im Leistungssport, und hack das eine ab und das nächste kommt. Und das macht mir natürlich schon Spaß.
Diese Zielstrebigkeit, die Sie sich auch bis heute wirklich auch noch erhalten haben, was sind so die Situationen, wo das auch für Ihre Familie auch mal anstrengend ist?
Ja, die gibt's natürlich. Vor allen Dingen, da muss ich jetzt auch ehrlich sagen, jetzt jeden früh um 5:30 außer Haus zu gehen, ist manchmal schon auch zu Hause ein kleineres Streitthema.
Und vor allem, weil er so früh ins Bett geht dann am Abend davor.
Ja, gut, das passt für mich, weil ich habe 2 kleine Kids, 3 und 5 Jahre, die bringe ich ins Bett und dann schlafe ich meistens selbst mit ein. Mhm. Und dann ist okay, aber es ist tatsächlich so, wo ich dann auch manchmal sag, ja, verstehe ich auch. Aber auf der anderen Seite, ich habe das halt immer so gemacht und so praktiziert. Ich bin danach besser gelaunt, was unterm Strich auch wieder besser ist für alle Beteiligten.
Ja.
Aber sie haben auch recht, manchmal auch im Beruf, ich habe jetzt kein Problem an Feiertagen oder an Samstagen ins Büro zu gehen oder auch, also ich habe noch nie meine Urlaubstage vollbraucht. Also ich weiß gar nicht, da haben wir ja relativ viel in Deutschland, meiner Meinung nach eigentlich fast zu viel. Ich brauche das nicht, weil für mich ist der Lebensinhalt auch immer die Ziele, die ich setze. Das muss dann auch beruflicher Natur sein. Ich glaube, jeder Mensch ist für sein Glückes Schmied und man kann sich so zusammenbasteln, dass das passt. Und das sind manchmal schon Streitthemen, da haben Sie recht.
Technik, Geschwindigkeit, Muskelaufbau, das kann man alles trainieren, also das verstehe ich auf jeden Fall. Wie trainiert man seinen Willen, den Sie ja brauchten? Der Wille ist ja die halbe Miete, aber wie trainiert man seinen Willen? Ja.
Also Erfolg ist immer der beste Motivator. Es ist ganz wichtig, dass jeder Mensch oder ich wusste, wo sind denn meine Stärken. Meine Stärke bei mir war im Ausdauersport, / dann im Schwimmen. Mhm. Und wenn man merkt, dass man irgendwas gut kann und wenn man merkt, ich trainiere und das nächste Ergebnis wird besser, dann fühle ich mich unheimlich darin bestätigt und dann kommt man eigentlich in so einen Kreislauf rein, wo das eigentlich Spaß macht und der Wille wird immer stärker, weil ich weiß, ich habe trainiert, ich bin bereit, der Wettkampf kommt, er klappt eigentlich ganz gut oder sehr gut. Und so geht's Stück für Stück weiter. Das ist auch ein Prozess, der sich über Jahre dann gebildet hat und irgendwann kommt man dann auch in einem Alter, wo man in Anführungszeichen erwachsen wird. Das weiß ich auch, wenn ich heute trainiere, werde ich besser, ich tue das für mich und für keinen anderen. Und dann wird der Wille auch immer, weil du dich in dem bestätigt fühlst, was du gemacht hast. Mhm. Also es ist eine Sinnhaftigkeit hinter dem Training. Und damit wächst auch der Wille. Ich glaube aber auch, das muss man fairerweise auch zugestehen, so ein bisschen Erziehung gehört dazu vom Elternhaus, das von Anfang an mitzubekommen.
Waren die streng, die Eltern?
Ja, einen würde ich sagen. Also ich hatte eine super Kindheit, aber bei meinem Vater war es schon so, wenn er gesagt hat, also Junge, wenn du im Sommer bayerischer Jugendmeister im Schwimmen werden willst, musst du heute trainieren.
Okay.
Du kannst machen, wie du willst, aber wenn du dann nicht gewinnst und mir die Ohren voll jammerst, dann gehst du zu jemand anderen und jammerst denen die Ohren voll, weil ich habe da keine Lust drauf. Und war schon
eine Ansage.
Ja, das war schon für mich, also jetzt im Nachgang bin ich ja natürlich logischerweise unendlich dankbar dafür, dass das so gelaufen ist. Und ich sehe viele Jugendliche heute und Eltern natürlich in der Funktion in meinem Heimatschwimmverein, der ich bin, der Präsident von dem Verein. Mhm. Manchmal schadet es nicht, so einen Ticken härter zu sein. Also das muss jetzt, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, kein militärischer Sport sein, aber wenn ich immer nur bei jedem Anlauf, der nicht klappt, sofort den Kopf in den Sand stecke und sage, komm Junge, machen wir doch was anderes, dann wird es nie klappen. Da muss ich halt einfach lernen, durchzubeißen.
Aber mit dem bayerischen Jugendmeister hat es ja nicht geklappt damals, oder doch?
Ja, doch, bayerischer Jugendmeister.
Bayerischer Jugendmeister,
das war ich oft.
Nur nicht der Deutsche, aber der bayerische schon.
Ja, ja, bayerische, gut. Das war so mein als war so mein Ding, da habe ich schon ziemlich viel gewonnen.
Ja.
Das hat geklappt, ja.
Als Sie 2015 die Karriere beendet haben, das kam für viele überraschend. Mhm. Wie leicht war es für Sie, aufzuhören in einer Sportart, in der man der Beste der Welt war?
Ganz schwer. Das war ein Prozess über 4 Jahre.
Okay.
Also ich habe mich damit schon länger beschäftigt. Wann kommt der Zeitpunkt? Ich habe mich dann schon immer beruflich orientiert, weil ich natürlich dann auch im Beruf sehr erfolgreich sein möchte oder wollte und habe mir dann Gedanken gemacht, was machst du danach? Nicht, dass du zu tief fällst, habe dann, wie gesagt, ich hatte damals schon ein Studium erfolgreich gemacht, wollte noch ein zweites machen und das war für mich ein langer Prozess, 3 bis 4 Jahre, wo ich mich damit beschäftigt habe und ich wusste bei der Siegerehrung in Barcelona, bei 25 Kilometer, ich hatte da ein ganz komisches Gefühl, das kann ich Ihnen nicht erklären, aber ich wusste, das ist die letzte Siegerehrung.
Mhm.
Und das will man natürlich erst nicht wahrhaben und dann sagt man, ja, jetzt trainiere ich nochmal auf Rio und so weiter und so fort, aber man muss überlegen, ich war damals schon 35 Jahre alt, das ist schon uralt. Und ich wollte nicht in Rio an den Start gehen, um teilzunehmen, sondern zu gewinnen. Also ich dann auch die berufliche Zukunft dazu noch zu nehmen und sagen, okay, ich muss ja auch und möchte auch noch irgendwas die nächsten 30, 40 Jahre beruflich auch machen, was mich nach vorne bringt. Und da muss man den Cut setzen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für alle anderen Dinge im Leben, wenn man dann einen neuen Abschnitt anfängt, neue Ziele sich setzt, zu wissen, wann dann gut ist. Und im Sport ist es natürlich, wenn du der Beste bist, sehr schwer, aber objektiv messbar. Also klar, bin ich mit 35 im Training, war ich nicht mehr so wie mit 27. Das ist einfach so.
Natürlich.
Egal, ob ich jetzt 12-mal WM-Titelsieger war oder gar nicht, das ist in der Natur der Sache.
Beim Freiwasserschwimmen hat man ja keine sauberen, chlorierten Becken. Man schwimmt da draußen im Meer zum großen Teil. Nennen Sie mal 5 Dinge, die Ihnen gerade sofort einfallen, die Sie noch in Erinnerung haben, die Ihnen entgegengekommen sind beim Schwimmen.
Ja, da gibt's natürlich ganz, ganz viele Dinge, vor allen Dingen im Hafenbecken Hongkong. Das will ich jetzt Ihnen gar nicht sagen, weil irgendwann, also Hafenbecken Hongkong, da schwimmt alles rum, was der Mensch an Dreck verursacht. Tatsächlich, wirklich alles. Ja. Da kriegen Sie wirklich sämtliche Dinge mit. Plastiktüten, Quallen, das ist das harmloseste. Aber tatsächlich auch Europaletten sind ein Punkt in Hafenbecken, die sehr schmerzhaft sein können, weil man sie nicht sieht.
Ja.
Hafenbecken Barcelona ist auch schwierig. Auch ein Thema ist oft der Dieselgeschmack, wenn so viele Boote außen rumfahren, ist sehr unangenehm. Auf Hawaii waren es Haie. Ist mir doch dann ein bisschen kritischer und ängstlich, aber ist eigentlich nie was passiert.
Ja.
Das waren so die größten Dinge, die passiert sind. Aber auch, wir hatten auch Schlangen, ja, im Balaton und im Gardasee und auch in China, in Flüssen.
Die tun aber nichts.
Ja, naja, gut, die haben in dem Fall nichts getan, aber wenn man in China im Fluss eine Schlange begegnet, ist man schon eher vorsichtig. Man weiß, in Asien ist jetzt nicht nur die Ringelnatter und die, Blindschleiche unterwegs, sondern da gibt es schon auch andere Schlangen. Das ist schon respekteinflößend, klar, dann ist man auch vorsichtig, muss man auch sein. Aber man hat da unheimlich viel mitgemacht, auch einfach Gewässer, New York, Hudson River, vom Geschmack, da ist uns nichts entgegengekommen, aber ich bin reingesprungen, mir ist so übel geworden und dann die Amis haben gesagt, don't worry, it's drinking water quality, ich weiß nicht, was da drinking water quality war.
Ja, aber gut, das Trinkwasser in den USA, das schmeckt ja nur nach Chlor, das ist ja auch ziemlich eklig.
Ja, und das werde ich auch nie vergessen, also... Da gab es auch einfach Begegnungen vom Wassergeschmack her auch. Auch manche Meere haben so einen hohen Salzgehalt gehabt, dass du irgendwann, wenn du dich auch körperlich anstrengst und du nimmst natürlich Wasser immer auf, dass du dich ja nicht übergeben musst, ne? Weil
total.
Das man so nicht kennt, dann wird die Lippe taub, die Zunge taub durch das hohe Salzgehalt und die Sonne dann auch noch dazu, die Kombination ist manchmal schon kritisch gewesen.
Sie wären der prädestinierte Kandidat für Wetten, das eigentlich damals gewesen. Ich erkenne jedes Meer am Geschmack.
So, das hatte ich damals tatsächlich manchmal, wenn wir im Meer schwimmen, dann war das wirklich Thema.
Das glaube ich.
Das könnten wir doch mal wirklich machen. Also, weil man natürlich, jedes Meer hat einen anderen Salzgehalt und auch vom Geschmack war wirklich jedes anders. Und wir waren natürlich auch in fast jedem Meer unterwegs.
Und wer, wenn man sich gerade rasiert hatte, das hat alles weggebrannt dann, oder?
So ist es. Und deswegen musste man dann Vaseline nehmen, um das irgendwie zu kompensieren. Aber mit so hohem Salzgehalt und bei über 2 Stunden Schwimmen manchmal ist es auch irgendwann weg. Ne?
Die Haie auf Hawaii, was hat man ihnen denn im Vorfeld gesagt, was mit den Haien passieren könnte oder wie sie sich am besten benehmen?
Genau, das war eine ganz lustige Geschichte. Die Hawaiianer auf dem Boot waren ganz relaxed. Wenn man denen gesagt hat, there are sharks, haben die gesagt, ja, don't worry, we know that. Es ist für die so gewesen, wie wenn bei uns jetzt eine Amsel draußen am Fenster vorbeifliegt. Die haben uns eigentlich gar keinen Hinweis gegeben. Nur ich dachte für mich, okay, jetzt siehst du da unten so ein Tigerhai. Ich glaube, es ist besser, wenn du relativ nah an einem Boot schwimmst. Schiedsrichterboot oder ähnliches. Und das habe ich dann für mich immer gemacht.
Es ist ja alles gut gegangen. Und zwar immer. Thomas Lurz, einer unserer besten Schwimmer. Er war der beste Freiwasserschwimmer der Welt. 12 Weltmeistertitel, 2 olympische Medaillen. Auch jetzt ist er jeden Morgen noch schwimmen. Manchmal auch zum Leid der eigenen Familie. Außerdem natürlich als Präsident beim SV 05 Würzburg. Auch stolzer Präsident, um auch vielleicht den Nachwuchs ein bisschen nach vorne zu pushen. Und wenn einer weiß, wie es geht, dann ist er das. Dann wünschen wir einen ganz schönen Sommer mit viel Wasser natürlich und sagen Dankeschön und Grüße nach Würzburg.
Vielen Dank, Grüße zurück.
Talk mit Thies.